Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Es ist ein Horror, die Nachrichten und Bilder, die uns aus Japan erreichen. Zuerst ein enormes Erdbeben, dann der Tsunami und dann eine ganze Reihe von Störfällen in den Atomanlagen vom Land. Und jetzt droht ein nukleares Desaster. Im schlimmsten Fall mit dramatischen Folgen für die Gesundheit der Menschen in der Region. Und rund um die Welt stellt man sich die Frage, gibt es überhaupt noch eine Chance, dass Techniker in Japan die Situation in den Griff bekommen? Was würde es denn für die Leute in Japan heissen, wenn noch mehr Strahlung frei wird? Und wie hat es überhaupt zu diesem Gau kommen können, in diesen Kraftwerken, die als sicher Gold haben? Das diskutiert der Felix Münger jetzt auf DRS 1 und auf DRS 4 News im Doppelpunkt Forum mit Fachleuten.
Und wir haben drei Gäste heute in der Runde. Zuerst einmal der Stefan Robinson, er ist Kernphysiker. Und er arbeitet bei Green Cross Schweiz, einer Organisation, die sich unter anderem für die Bewältigung der Folgen von Tschernobyl einsetzt. Stefan Robinson, wenn Sie an die Tage, die letzten, die jetzt vorbei sind, zurückdenken, haben Sie 25 Jahre nach Tschernobyl so etwas wie ein Déjà-vu gehabt?
Ja, also ich hoffe natürlich ganz schwer, dass wir nicht ein Déjà-vu werden haben wie in Tschernobyl, wie natürlich durch unsere Arbeit sehen wir, was das heissen würde, was es wirklich zu einem Austritt und zu einer Grossflächenkontamination würde kommen. Und ich hoffe, und ich bin auch immer sehr mit Gedanken bei der Reaktormannschaft, die wirklich unter ganz, ganz schwierigen Umständen wirklich noch versucht, den Gau zu verhindern.
Neben dem Stefan Robinson sitzt der Manfred Thumann. Er ist CEO von der Axpo AG und ist unter anderem zuständig für die Kernkraftwerke vom Stromkonzern Axpo, konkret für Beznau 1 und 2 und für Leibstadt. Manfred Thumann, Sie sind selber Betreiber von Atomkraftwerken. Inwiefern sind Sie jetzt verunsichert durch das, was in Japan passiert?
Ja, ich bin in erster Linie mal besorgt und aufgewühlt, aber auch wirklich über das, was dort vorgeht. Man macht sich große Sorgen, ob die Kollegen da in Japan den Reaktor noch in den Griff kriegen können. Auf der anderen Seite haben wir selber am Sonntag uns getroffen, also auf beide Kernkraftwerke, und haben das, was bis dorthin bekannt war, mal analysiert, ob es da etwas abzuleiten gibt für den Betrieb von unserem jetzigen Kraftwerk. Und da muss ich sagen, das ist also schon eine besondere Situation, die wir dort in Japan vorfinden.
Also kein unmittelbarer Handlungsbedarf, den Sie jetzt haben für Ihre Atomkraftwerke, die Sie betreuen?
Nur mal von dem Stand, was man heute kennt, kann man nicht unmittelbar etwas erkennen, außer halt das, was wir versuchen die ganze Zeit zu machen, dass wir extrem sorgsam und aufmerksam sind für alle möglichen Abweichungen, die irgendwie Indikation von irgendwas sein könnten.
Also es braucht natürlich noch mehr Zeit und mehr Analyse, um allfällige Schlüsse zu ziehen. Der Dritte am Tisch ist der Martin Walter. Er ist Mediziner von Beruf und er ist im Vorstand von PSR, Physicians for Social Responsibility, also Ärzte für soziale Verantwortung. Das ist eine Organisation von atomkritischen Schweizer Ärzten, die sich unter anderem mit den Gefahren von Atomenergie für die Gesundheit auseinandersetzt. Martin Walter, was geht Ihnen in diesen Stunden durch den Kopf, wenn Sie daran denken, was im Moment in Japan auf der anderen Seite der Erdkugel passiert?
Also für mich ist es insofern ein Déjà-vu-Erlebnis, als ich in erster Linie an die Leute gedacht habe, die dort arbeiten. Weil die ersten Erinnerungen, die ich habe, an Tschernobyl waren die, dass dort junge Feuerwehrleute in kürzester Zeit höchste Strahlenbelastungen hatten. Die sind gestorben an dem. Beim anderen geht es mir gleich. Also ich hoffe, dass es keine solche weiträumige Versuchung gibt.
Es sind die, oder die Gefahr besteht, dass das eintritt, wo Sie mit Ihrer Vereinigung schon lange davor gewarnt haben, ist fast so etwas wie Angst jetzt davor, dass das eigentlich eintreten könnte.
Ja. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind jetzt mit in einer Dynamik von diesem Unfall und das ist noch nicht abgeschlossen.
Gern hätten wir auch das zuständige eidgenössische Nuklearsicherheit Inspektorat ENSI in der Sendung gehabt. Leider hat aber keiner von den Verantwortlichen zu uns kommen heute Abend. Wir haben zu viel Termin bei den Medien im Moment. Das Informationsbedürfnis ist halt gross. Alle drei am Tisch sind mit ihren Gedanken sehr stark bei diesen Technikern vor Ort in Japan. Was haben Sie das Gefühl, Manfred Thumann, aufgrund von Ihren Informationen, Manfred Thumann, CEO Axpo, was geht im Moment in diesen Atomkraftwerken ab?
Also ich versuche mir es immer vorzustellen, wir haben manchmal auch so Übungen, wo wir auch Störfälle simulieren, und ich kann nur sagen, man ist dort wahnsinnig angespannt, weil man weiß, die Zeit arbeitet gegen einen. Wenn ein Ausfall da ist und man kann nicht diese Pumpe wieder anwerfen, man kann dieses und jenes nicht machen, merkt man sofort, es wird schlimmer und schlimmer. Aber was eben, glaube ich, dort extrem dazukommen muss, ich denke mir, die Familien dieser Arbeiter leben ja auch in dieser Gegend. Und wenn man diese Verwüstungen sieht, die der Tsunami angerichtet hat, dann ist es natürlich noch ein zusätzlicher Druck. Und wenn man auch noch sieht, wie der Tsunami das Kraftwerk selbst verwüstet hat, denke ich mir, dass auch die Hilfsmittel, die man normalerweise zur Verfügung hat, extrem reduziert sind. Also ich denke mir, diese Leute müssen unter einer sehr, sehr großen Anspannung stehen.
Anspannung, auch die Angst, dass jederzeit irgendetwas explodieren könnte, dass man vielleicht auch radioaktiv verstrahlt würde, Manfred Thumann.
Ja, natürlich. Die Leute sind natürlich auch durch diese Explosionen und erhöhte Strahlung natürlich auch selbst gefährdet. Ja? Also das heißt, sie müssen dort eigentlich einen super Job machen und dabei selber gefährdet und im Ungewissen, was mit ihren Familien ist und was mit ihrem Haus passiert ist und so weiter. Also ich denke mir, das ist eine sehr, sehr schwere Situation.
Martin Walter, Mediziner, was sagen Sie, kann man da überhaupt noch mit dieser psychischen Belastung im Kopf, kann man da überhaupt noch richtig funktionieren? Und auf das kommt es jetzt genau an, präzise, richtig die technischen Installationen handhaben.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute so qualifiziert sind, dass sie erstens ein wahnsinniges Engagement haben, das gut zu machen. Sollten sich wahrscheinlich aus dem Stress heraus, den sie arbeiten müssen, können konzentrieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine gewisse Zeit lang geht, aber dann könnte sein, dass die Erschöpfung kommt. Und wie hoch die Strahlendosis auf die ist, weiss ich nicht. Aber wenn es eine gewisse Höhe an Dosis erreicht hat, dann wird man dann schwächer und müde und erbricht. Wenn der Feuerwehrhauptmann von Tschernobyl, der Teljatnikow, gesehen, der ist innerhalb von 20 Minuten, wobei das ist eine riesige Strahlendosis, die er verwünscht hat, ist er erschöpft gewesen und musste erbrechen und musste abtransportiert werden.
Stefan Robinson, ich meine, das Reservoir, sage ich mal, an qualifizierten Atomphysikern vor Ort ist ja auch nicht unbeschränkt. Jetzt müssen aber die besten Kräfte, und zwar gerade die verschiedenen Reaktoren, an die Säcke. Hat man da genug Leute vor Ort? Oder ist denn mal Ende der Fahnenstange?
Ich glaube, es ist nicht mal eine Frage, von, ob man genug Leute hat, sondern man schafft ja jetzt irgendwo in einer Realität, wo man eigentlich nicht lernen kann. Ich denke, dass durch die Erdbeben, Tsunami, die ganzen Katastrophen, die wahrscheinlich in dem Kontrollraum mehr oder weniger im Blindflug müssen versuchen zu verstehen, was passiert eigentlich in diesen Reaktoren, in den Hüllen. Da gibt es wahrscheinlich kein Messinstrument mehr, das arbeiten
tun. Wie kommt man denn zu Informationen?
Man sieht dann vielleicht Strahlungen, man kann aus den Strahlungen verstehen, was für Radionuklide vielleicht die Strahlungen abliefern. Man sieht vielleicht Temperaturzuwächse, wo man kann doch irgendwie registrieren. Da fängt man an, vielleicht irgendwie Theorien aufzustellen, was könnte jetzt echt in dieser Blackbox passieren. Und danach sagt man dann, gut, also wenn unsere Theorie stimmt, könnte man versuchen, diese Intervention zu machen. Um das zu machen, muss man vielleicht irgendwie durch eine Schleuse etwas reinlassen, aber dann klemmt die Schleuse, dann ist man wieder zurück auf Feld 1, dann muss man wieder eine nächste Theorie machen, wie könnte man echt irgendwie das Problem lösen. Und ich glaube, und eben, wie der Herr Thumann gesagt hat, es passiert natürlich alles unter enormem Zeitdruck. Weil jede Minute, die vorbeigeht und wo sie das Problem nicht haben können lösen, ist natürlich wieder ein Schritt in die Richtung, dass ihnen das Ganze aus dem Ruder läuft.
Manfred Thumann, CEO von der Axpo AG. Üben Sie jetzt in Ihrem Atomkraftwerk solche Situationen, oder? Stefan Robinson sagt ja, das ist noch nie getestet worden, so eine knifflige und auch verworrene, unabsehbare Situation zu handeln.
Ja, also es gehört zur Routine, dass man alle Störfälle, die man sich denken kann im Kraftwerk, dass man die übt. Aber man muss jetzt hier nochmal sagen, in Japan ist etwas, das ist kein Störfall, der in den Büchern abgebildet ist. Was die Leute dort machen, ist jetzt außerhalb von normalen Störfallvorschriften, weil einen Reaktor mit Meerwasserfluten ist dort nicht vorgesehen. Also man ist außerhalb von diesem geübten Bereich, was eigentlich für die Leute spricht und für das, dass sie an und für sich gut überlegen und auch mutig sind. Ich würde aber hoffen, dass sie auch wirklich die Unterstützung haben von der japanischen Aufsichtsbehörde. Sie weisen auch immer wieder darauf hin, dass in Abstimmung mit man diese Maßnahme ergreift. Also weil man normalerweise eben dort zweite Teams und Drittteams einsetzt, die dann nicht unbedingt vor Ort sind, die mit etwas ruhigerem Kopf vielleicht überlegen können, was jetzt zu tun ist. Aber ich stimme Herrn Robinson zu, dass es ist für uns sehr undurchsichtig, ob die Mannschaft vor Ort überhaupt Messdaten hat. Man hat den Eindruck gehabt, solange man eine Gleichstromversorgung hat, würde man welche haben. Aber es deuten verschiedene Anzeichen auch darauf hin, dass selbst die Gleichstromversorgung irgendwann zusammengebrochen ist.
Also der Eindruck, den man hat, wenn man jetzt so auf Japan schaut und die Nachrichten verfolgt, ist tatsächlich, es ist eine Feuerwehrübung. Man macht einmal ein bisschen da, man macht einmal ein bisschen selbst. Stefan Robinson, kann das gut kommen?
Ich glaube, das ist etwas, wo man nicht einfach beantworten kann. Ich denke, ganz entscheidend wird am Schluss sein, wir haben ja ganz offensichtlich Kernschmelzen. Und das sind jetzt Massen aus ganz, ganz verschiedenen Materialien. Und dort, wo es ja Schiefführte geht, ist, wenn innerhalb dieser geschmolzenen Masse Kettenreaktion können anfangen, wo sich mehr und mehr aufschaukeln tun. Und ob das jetzt stattfindet tut oder nicht stattfindet tut, hängt jetzt wirklich von ganz, ganz verschiedene Sachen ab. Ob jetzt das Material neben dem anderen Material, ob ein bisschen Wasser vorhanden ist, ob kein Wasser vorhanden ist, ob es nochmal ein Erdbeben gibt, wo vielleicht die Masse durchschütteln. Also, ich glaube, das ist nicht vorhersehbar, ob die Kernschmelze plötzlich anfängt aus dem Ruder laufen und halt aus dem Schluss detoniert oder ob die langsam die Kettenreaktionen ruhiger und ruhiger werden und das Ganze langsam zur Ruhe kommt.
Also Stefan Robinson, wir können es so zusammenfassen, es kann im Moment einfach alles passieren. Wir wissen nicht, wie es rauskommt. Das ist das Doppelpunkt Forum auf DRS1 und auf DRS4 News zur Atomkatastrophe in Japan. Wir möchten schauen, was eigentlich in dem Atomkraftwerk, in den verschiedenen Reaktoren alles schiefgelaufen ist. Ein Atomkraftwerk ist ja eigentlich einmal so gesehen, einfach gesagt, ein Pelter, das Reaktorgefäß, der Reaktorpelter, der mit Wasser gefüllt ist. Und dort drin sind die sogenannten Brennstäbe, das sind also Metallrohre, die gefüllt sind mit spaltbarem Material, zum Beispiel mit Uran. Und der Reaktor macht jetzt, dass das Material kontrolliert sich spaltet und dabei wird Energie frei. Und die Energie, die da frei wird, heizt das Wasser auf und wie in einem Dampfkochtopf rein oder einem Tauchsüder, wo ein Topf Wasser heizt, entsteht jetzt Dampf. Der macht Druck und wird durch ein Rohr durch abgeleitet und tut eine Turbine antreiben, die wiederum Strom erzeugt. Das ist dann so ähnlich wie ein Velodynamo. Und nachher wird das Wasser, wenn die Turbine antrieben worden ist, zurück in den Reaktor geführt und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Das wäre ein Atomreaktor, grob gesagt, wenn er normalerweise funktioniert. Manfred Thumann, was ist denn jetzt das Problem bei diesen Reaktoren in Japan?
Ja, also was man sagen muss, ist, dass nach diesem verheerenden Erdbeben erst eigentlich mal diese Reaktoren das Richtige gemacht haben. Wir haben in jedem Reaktor...
Aber wo in dem Kreislauf ist das Problem?
Also das Erste ist, wenn so ein Erdbeben ist, dann wird ein Reaktor abgeschaltet. Das Erste, was man machen muss, ist die Kettenreaktion stoppen.
In der Brennstäbe die Spaltung stoppen?
Die Spaltung stoppen, weil das ist eine ungeheure Energiemenge, die bei der Kernspaltung entsteht. Und
das hat man gemacht?
Das geht automatisch, das sind Schwingungsaufnehmer. Und wenn man einen bestimmten Wert überschreitet, fahren sogenannte Steuerstäbe ein und bringen die Kettenreaktion zum Stoppen. Mhm. Das hat funktioniert. Der zweite Schritt war dann aber, dass durch das Erdbeben die externe Stromversorgung verloren gegangen ist. Alle Strommasten abgeknickt und. Was dann passiert ist, dass man eine sogenannte Notstromversorgung einschalten muss.
Entschuldigung, Manfred Thumann, ich muss noch mal unterbrechen, einfach, dass es ganz klar ist, für was braucht man denn noch Strom?
Ja, weil man, wenn ein Reaktor abgeschaltet ist, man eine sogenannte Nachwärme hat. Also dieser Zerfall, der hört nicht schlagartig auf. Die Kettenreaktion hört auf, dass sich das selbst, die Spaltung
am Leben hat. Aber der Tauchsüder heizt noch nach wie vor.
Der heizt noch.
Es entsteht immer noch Dampf und Druck.
Genau.
Und jetzt haben sie keinen Strom und sie können darum das Wasser nicht, wo kondensiert ist, nicht mehr zurückleiten. Das ist das Problem.
Genau, sie müssen nach wie vor kühlen. Sie müssen nach wie vor einen Kreislauf aufrechterhalten. Und nachdem in so einem Reaktor ein hoher Druck ist, brauchen sie dort leistungsfähige Pumpen, um das abgekühlte Wasser wieder in den Reaktor bringen zu können. Da sind ungefähr 70 Bar drin, das braucht leistungsfähige Pumpen und für diese Pumpen brauchen sie Strom.
Und das hat es jetzt eben nicht mehr gegeben.
Und ja, nein, erst schon noch. Man hat in so einem Fall müssen, wenn kein Strom da ist, dann müssen Notstromdiesel anspringen. Der ist auch angesprungen und eine Stunde lang, sag ich mal, ging fast alles gut, so wie man es von außen nachvollziehen kann. Und nach einer Stunde, heißt es lapidar, hätten diese Diesel automatisch abgestellt. Und jetzt gibt es zwei Ereignisse nach dieser Stunde. Und das eine ist, dass es ein Nachbeben gab, ungefähr von der Stärke 7, also auch nochmal gehörig. Und das zweite ist, dass die Tsunamiwelle kam. Und es sprechen doch mehrere Anzeichen dafür, dass diese gigantische Tsunamiwelle diese ganzen Diesel und auch Steuerschränke, die notwendig sind, damit man diese ansteuern kann, völlig unter Wasser gesetzt haben. Auch die Meerwasserpumpen, die man braucht, unter Wasser gesetzt haben. Und dass darüber die ganzen Hilfssysteme ausgefallen sind.
Also man kann das Kühlwasser nicht mehr zurück in den Reaktor pumpen. Das ist eins der Hauptprobleme. Und die Kernreaktion ist zwar gestoppt, aber es gibt nach wie vor Nachwärme, es entsteht nach wie vor Druck. Und Stefan Robinson, Sie haben das vorher schon ein bisschen skizziert. Wenn wir jetzt vom schlimmsten Fall angehen, was passiert denn in dem Reaktor?
Gut, also ich glaube, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, Wasser hat eine ganz wichtige Funktion. Und zwar nicht nur im Kühlen, sondern auch im Kontrollieren und im Bremsen von diesen Kettenreaktionen. Und wenn das Wasser nicht mehr da ist, sondern nur noch Luft, dann fangen die Kettenreaktionen an, stärker und stärker zu werden.
Es wird immer heißer.
Es wird immer heißer. Und mit der Zeit verschmelzen einfach die Brennstäbe. Und wenn wir jetzt von heiss reden, würde ich jetzt davon ausgehen, von Diskussionen, die ich hatte, dass die Uranmasse, die da dann am Schluss runtertropft, dass das wahrscheinlich im Bereich von 3000 Grad ist.
Und das ist dann die Kernschmelze?
Und das ist dann die Kernschmelze. Und jetzt ist natürlich das Problem, und also ich glaube, das haben die Japaner in einem zweiten Schritt versucht, wo sie dann irgendwie nicht mehr haben können Wasser in den Reaktor reinbringen, dass sie versucht haben, den Reaktor von außen zu kühlen, damit die 3000-gradige Masse, die auf dem Boden gelegen ist, nicht den Stahlmantel kann durchschmelzen.
Also das ist der Stahlmantel, man redet auch vom sogenannten Containment, also vom Schutzmantel, der um den Reaktor herum ist, und der könnte jetzt durchschmelzen?
Nein, also es gibt zuerst einen Reaktorpelter, das ist das, was sie den Tauchsüder genannt haben, dort, wo die Stäbe sind, das ist der erste Schutzwall. Und was man versucht hat, ist den so weit zu kühlen, dass der intakt bleibt. Es scheint, das hat nicht immer geklappt. Und dann geht das aber aufs Containment, auf den Boden vom Containment.
Und das Containment ist eine Schutzhülle aus Stahl, zum Teil über einen Meter dick. Und das sollte ja eigentlich alles zusammenhalten.
Ja, das ist quasi die letzte Schutzwand, wo dann die radioaktive Masse von der Außenwelt abtrennt. Und das ist jetzt natürlich ganz, ganz kritisch, dass man verhindern tut, dass das Containment kaputt geht.
Dass das schmelzen würde, wie wenn das passieren würde, würde die Radioaktivität im grossen Stil nach außen kommen. Ist das korrekt, Manfred Thumann?
Ja, ja. Das Hauptprinzip ist immer, dass man eine mehrlagige Schutzschichten hat. Und die erste ist natürlich sicher, der Reaktordruckbehälter selbst, dann gibt es ein erstes Containment, dann gibt es ein zweites Containment. Ich glaube übrigens, Herr Robinson, dass es wirklich tatsächlich zu einer kompletten Kernschmelze gekommen ist, weil sonst wären die Strahlungswerte noch sehr viel höher. Aber es sind sicherlich...
Strahlungswert wo?
Es ist natürlich so, wenn der Druck zu hoch wird, wenn das so heiß wird, dann ist das Wasser, was in dem Reaktordruckbehälter drin ist, das dehnt sich aus und dann entsteht ein viel höherer Druck als der normale Betriebsdruck. Dafür gibt es Ventile, Sicherheitsventile, die verhindern, also die den Druck abblasen, damit eben dieser Behälter nicht birst. Dieses Abblasen geht normalerweise dann durch Wasser, in einen speziellen Raum, den man also so eine Druckentlastungskammer, und von da aus gibt es dann wieder einen Weg in ein zweites Containment, und von dort wird es normalerweise unter normalen Umständen über Filtersysteme kontrolliert entlassen.
Was jetzt aber passiert ist, ist, dass der Dampf, der abgelassen worden ist, oder die heiße Luft, die ist direkt in die Umwelt.
Ja.
Darum die Strahlung und die Radioaktivität ums Atomkraftwerk herum.
Also man muss eben sagen, normalerweise, wenn es nur Dampf ist, ist das unproblematisch. Da kann, bei dem Dampf kann ein bisschen Edelgas mit dabei sein, aber was wir hier jetzt haben, ist, dass wahrscheinlich der Kern teilweise nicht abgedeckt war. Dort hat es tatsächlich eine Schmelze gegeben. Die Brennstäbe produzieren, wenn sie heiß werden, produzieren die durch Reaktion mit Wasser Wasserstoff. Die Brennstäbe sind aus Zirkon, die oxidieren und dann gibt's Wasserstoff. Und jetzt ist mit diesem Wasserdampf Wasserstoff ausgetreten und dieser Wasserstoff hat sich in dem zweiten Containment, ist der explodiert und hat dieses Dach von diesen Reaktoren abgesprengt. Das, was man im Fernsehen hat verfolgen können, diese Explosionen sind Wasserstoffexplosionen, die entstanden sind, weil man teilweise eine Kernschmelze hat.
Und da ist Radioaktivität drin.
Und jetzt ist natürlich in dem Wasserdampf und in dem Wasserstoff geht natürlich auch, je nachdem, wie stark der Kern beschädigt ist, geht natürlich auch radioaktive Elemente mit. Und jetzt kann man an dem ein bisschen schon sehen, wie stark der Kern geschädigt ist, wie viel da drin ist.
Ich halte noch mal geschwind fest, Stefan Robinson sagt, die Kernschmelze hat in mehreren Reaktoren schon stattgefunden.
Ja.
Der Manfred Thumann setzt da noch ein Fragezeichen. Er hat das Gefühl, es ist noch nicht ganz so schlimm. Wir lassen das einfach mal so stehen.
Also ich glaube nicht, dass wir uns widersprechen tun. Also ich habe nicht gesagt, es ist eine vollständige Kernschmelze. Ja. Ich denke, es ist klar, dass etwas stattgefunden hat, das nicht stattfinden sollte. Aber ich denke nicht, dass der...
Also es könnte noch schlimmer werden. Und im Moment ist das noch nicht durchgeschmolzen. Also der Containment, haben Sie gesagt, die Schutzhülle, die heben im Moment noch mehr oder weniger.
Ich wollte noch schnell etwas sagen, einfach für das Problem mit dem Wasser noch zu illustrieren. Wenn Sie so einen Siedewasserreaktor haben...
Also das wäre das Prinzip, das ich vorher erklärt habe, am Beispiel Tauchsüder.
Richtig. Also wenn man jetzt sagt, man tut ja in dem Kreislauf Wasser umpumpen, dann hat man vielleicht das Gefühl, das ist irgendwie ein besserer Gartenschlauch. Also so ein Siedewasserkraftwerk, da ist die Pumpleistung von denen ist ohne weiteres 30 Megawatt. Also man redet über Motoren, die eine Leistung aufnehmen von einer Kleinstadt. Also wenn die stehen geblieben sind, da kann man nicht, das zeigt das Problem auf. Die können ja nicht einfach einen Gartenschlauch nehmen und ein bisschen Meerwasser überspritzen. Also die haben eigentlich enorme Leistungen irgendwie sollen anbringen. Und ich glaube, das zeigt, dass sie haben wieder mal Wasser reingebracht, dann haben sie wieder mal kein Wasser reinbringen.
Dann haben sie wieder Wasser. Druck so hoch war in dem Reaktor drin und da ist man nicht reingekommen, weil man keine starke Pumpe hat. Ich möchte Martin Walter, unseren Mediziner am Tisch, wo wir gerne noch nicht so viel gehört haben, da ist viel bringen. Es ist Radioaktivität raus. Man weiss nicht so genau, wie viel jetzt. Es ist dann noch in einem anderen Zusammenhang heute gehört, dass Radioaktivität frei geworden ist. Martin Walter, aber was Sie gehört haben, man fängt jetzt da an, so Not Entleerungen zu machen von dem Reaktor. Was haben Sie da gedacht? Was heisst das für die Umgebung?
Also ich habe im Prinzip das Gefühl bekommen, das ist aus dem Ruder gelaufen und die Leute kämpfen eigentlich auf verlorenen Posten. Und meine Sorge ist, werden die rechtzeitig, die jetzt noch 50 Leute, werden die rechtzeitig abgezogen dort? Weil, wenn sie strahlenkrank werden, dann haben wir wieder Tote, wie beim Reaktorunfall von Tschernobyl. Insofern ist schon ein kleines Déjà-vu für mich.
Aber ist das jetzt gefährlich für die Umgebung, das, was da abgelassen worden ist? Oder ist das noch vertretbar aus medizinischer Sicht?
Wir wissen ja nicht, wie viel es abgelassen wird. Ich habe einfach heute Morgen die Meldung gehört, es seien 400
Millisievert
pro Stunde und habe umgerechnet, wenn jemand in dieser Umgebung arbeitet, 24 Stunden, dann ist er zum Tod verurteilt. Der stirbt, der hat 10 Sievert ausgerechnet, also 9,6 Sievert bekommen. Und das ist die Grenze irreparablen Schaden, den kann man nur noch reparieren, wenn man könnte, das Knochenmark ersetzen, eine Knochenmarkstransplantation machen. Und sonst stirbt der Patient.
Also ich muss einfach nur, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer klar ist, 400 Millisievert pro Stunde, das ist die Strahlenexposition, die jemand haben soll, oder die Leute sollen haben. Wie viel hat man so normalerweise, einfach als Vergleich? Jetzt sind wir nicht...
Ich habe Grenzen gemessen, bevor ich nach Tschernobyl bin, und habe auch 0,75 Mikrosievert gemessen pro Stunde.
Also
über eine Woche.
Das ist ein enormer Faktor.
Das sind 75 Nanosievert, das ist etwa, vielleicht ist es V-mässig, allerdings also mit einem...
Millionen Mal weniger.
Ja, also mit einem Instrument gemessen, wo zuverlässig war, das ist von der HSK.
Was man jetzt schon sagen muss, Herr Walter, dieser hohe Wert, der ist lokal, ist der jetzt seit gestern rapportiert worden, das macht eine weitere Dramatisierung, weil jetzt auch der Betreiber deswegen 800 Arbeiter abgezogen hat. Das ist ja natürlich genau, also diese Strahlungswerte, haben Sie absolut recht, die sind absolut gesundheitsschädlich und lang genug auch tödlich. Aber dort habe ich schon das Vertrauen zu unseren japanischen Kollegen, die haben Dosimeter, die wissen, was sie tun, die müssen austauschen, die wissen, was die Belastung ist, die wissen, wie lange man dort reingehen darf, dann geht man wieder raus. Aber was natürlich tatsächlich eine Verschärfung ist, man hat bis gestern nicht diese hohen Dosen gehabt. Also wo man am Anfang angefangen hat zu entlasten, da hat man mal 8 Millisievert, 10 Millisievert kurzzeitig, dann hat sich das wieder zurückgebildet. Immer wenn man so einen Dampfstoß gemacht hat. Und das hat sich natürlich auf eine große Fläche verteilt. Diese Situation, dass man so ganz hohe Dosen vor Ort hat, das ist eben neu und da hat auch der Betreiber reagiert. Darum ist natürlich jetzt die Sorge umso größer, ob so eine Restmannschaft, die wahrscheinlich dann periodisch getauscht wird, ob die das, was jetzt dort noch zu leisten ist, tatsächlich leisten kann.
Also eben in einer Agentur lese ich, dass es ja noch die letzten 50 Arbeiter, die der Betreiber noch mindestens im einen Block ihnen noch belohnt hat, verzweifelt darum kämpft, den havarierten Reaktor noch zu retten. Martin Walter, ich möchte Ihnen noch mal das Wort zurückgeben über die gesundheitlichen Auswirkungen von diesen Strahlen, wo jetzt der Manfred Thumann gesagt hat, ja, das sei ja sehr örtlich gewesen. Trotzdem, was führt das?
Es gibt dazu zu sagen, es gibt zwei Sachen. Ich will das weit trennen. Es gibt die akute Strahlenkrankheit, von der haben wir bis jetzt geredet. Mhm. Also die Leute werden wirklich krank, haben Durchfall, haben keine weißen Blutkörper mehr, haben keine Thrombozyten mehr, verblühten, wenn es schlimm, also wenn die Dosis eintritt, die wir vorhin gesagt haben. Das ist das eine. Da gibt es aber nicht nur das, es gibt auch noch die sogenannte stochastische Krankheit. Das
stochastische
Krankheit. Das ist eine zufallsbedingte Bestrahlung der Menschen, das wirkt sich nicht sofort aus. Es gibt keinen Gesundheitsschaden jetzt. Das wird häufig von den Leuten falsch eingeschätzt. Es gibt eine Folgekrankheit.
Wo man gar noch nichts im Moment merkt, aber vielleicht in mehreren Jahren, sie könnte auswirken.
Aber wo, wie bei den Bombenopfern von Hiroshima, die überlebt haben, nach 20 Jahren Krebs haben und an diesem Krebs sterben.
Martin Walter, ich möchte den Aspekt später in der Sendung noch vertiefen. Und Sie haben zwei, dreimal jetzt Tschernobyl erwähnt. Ich möchte unseren Kernphysiker hier am Tisch, Stefan Robinson, noch fragen. Wenn Sie jetzt noch den Vergleich machen, Sie haben ganz am Anfang der Sendung auch gesagt, es sei ja nicht das gleiche wie Tschernobyl. Vier Sätze. Was ist der Unterschied jetzt zwischen der Katastrophe, die wir vor 25 Jahren haben und die wir jetzt in Japan haben? Und die Gesundheitsschäden schauen wir nachher an.
Gut. Ich glaube, ein sehr wichtiger Unterschied ist, dass in Tschernobyl haben wir einen sogenannten Graphitreaktor gehabt. Und das grosse Problem ist, dass das Graphit brennt hat und während ungefähr zwei Wochen konstant immer wieder radioaktive Materialien in die Luft aufgeschleudert hat. Während jetzt beim japanischen Fall, falls das Containment würde kaputt gehen, müssen Sie sich das vorstellen wie einen Dampfdrucktopf, der es verjagt. Also da macht es Bumm und dann kommt mal viel raus. Und dann nachher, was dann immer übrig ist, das kühlt sich dann langsam ab und kommt dann langsam zur Ruhe. Das ist jetzt mal sehr banalisiert gesagt.
Also das würde nicht so hoch, vielleicht mehrere Kilometer hoch, wie im Fall von Tschernobyl, in die Atmosphäre aufgeschleudert und dann allenfalls verteilt, sondern würde ein paar hundert Meter vielleicht über dem Boden verharren?
Nein, ich denke schon, dass die Anfangsenergie wahrscheinlich gross genug ist, dass es wahrscheinlich über mehrere Kilometer aufgetragen würde. Und Sie müssen auch sehen, es gibt leichte Elemente, es gibt schwere Elemente.
Wo ist denn der Unterschied jetzt? Einfach das Graphit als Träger?
Der Graphit hat einfach konstant während den zwei Wochen, bis sie das haben können löschen, einfach fortwährend radioaktive Material in die Umwelt rausgelassen hat. Mhm. In Japan würde es eher sein, dass man auf einmal sehr viel hat, aber nachher kommt es dann langsam zur Ruhe. Ein anderer Unterschied ist, dass natürlich die Menge von radioaktivem Material in dem Reaktor, der in Tschernobyl in die Luft gegangen ist, sehr viel grösser ist. In Tschernobyl haben sie 192 Tonnen Brennstoff gehabt. In einem Siedewasserreaktor würden sie typischerweise vielleicht 50 bis 60 Tonnen haben. Das Problem ist auf der anderen Seite, dass jetzt im japanischen Fall haben sie mindestens einen Reaktor, der nicht mit normalen Uranbrennstäben betrieben wird, sondern mit sogenannten Mischoxidbrennstäben. Das sind Brennstäbe, die ungefähr aus 2/3 aus Uran bestehen, aber auch 1/3 aus Plutonium. Und Plutonium ist von einer Gesundheitsperspektive sehr problematisches Material.
Martin Walter, was ist denn besonders problematisch an Plutonium?
Das Plutonium ist eines der radiotoxischsten Stoffe. Plutonium-239 ist nicht in diesen Reaktoren in grosser Menge, aber das hat die höchste Radiotoxizität. Plutonium-241 kenne ich jetzt nicht genau den Ausdruck, aber es ist höher als, sicher höher als Uran. Und es wird einfach mehr Krebsfälle geben. Nur noch zu Tschernobyl etwas. Der Graphitbrand hat ja in der Region selber Vorteil gehabt. Das ist ein Brand, der quasi eine Chemie bewirkt hat, wo die ganzen Isotope in die Höhe aufgetragen hat. Das ist ein Verdünnungsprinzip, das ist eigentlich ein Strahlenschutz.
Also für die Umgebung?
Für die Umgebung, für Kiew und für die Hauptstadt von der Ukraine, die 120 Kilometer davon weg ist, ist das sicher besser gewesen so. Nur hat es sich über die ganze nördliche Hemisphäre verteilt. Wir haben im Luganersee nicht mehr können, die Fische, die man gefischt hat, nicht mehr können essen, weil sogar in der Schweiz Radio-Cäsium-Konzentrationen vorhanden waren, die nicht mehr zulässig waren.
Das war halt da, weil die Wolke mit dem Wind nachher zu uns geschleppt worden ist. Und dort, wo es dann entsprechend geregnet hat, ist dann die Radioaktivität angekommen. Und ganz besonders eben im Tessin. Das ist das Doppelpunkt-Forum zu Atomkatastrophen in Japan auf DRS1 und auf DRS4 News. Wir haben jetzt also den Unterschied angeschaut zwischen den Reaktoren in Japan und dem Tschernobyl, ein entscheidender Punkt. Und da würde, glaube ich, der Herr Robinson, unser Kernphysiker, sagen, das ist eher ein Vorteil. Es ist nicht ein sogenannter graphitmoderierter Reaktor. Und darum ist es, wenn es zum Äußersten würde kommen, also wenn der Schutzschild verjagt würde, würde es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wahrscheinlich wie Tschernobyl. So habe ich Sie verstanden. Jetzt fragen wir doch einmal, wie ist denn überhaupt in Japan dazugekommen, dort hin, in das Gebiet, wo ganz in der Nähe ist, wo Kontinentalplatten zusammenkommen, der Marianengraben liegt, wo ein Erdbebengebiet ist, solche Reihen von Atomkraftwerken anzustellen. Hat man sich das nicht überlegt, Manfred Thumann?
Ja, das hat man sich, glaube ich, sehr wohl überlegt. Und ich meine, es ist ja die Besonderheit, dass Japan ist ja das einzige Land auf der Welt, das auch zwei Atombombenabwürfe überstehen hat müssen und dass man dann also das dort Kernkraftwerke gebaut hat. Es hat einen einfachen Grund. Es ist heute die drittgrößte Ökonomie, es war vorher die zweitgrößte Ökonomie. Japan hat keine eigenen Rohstoffe wie Öl und Gas. Japan hat eine sehr kleine Fläche, die überhaupt besiedelbar ist. Und Japan, Sie können auch sagen, wieso siedeln die Leute immer wieder am Küstenstreifen? Da weiß man doch, da kommt ein Tsunami. Sie können in Japan gar nicht woanders hin. 3% vom Land können sie nur besiedeln. Die einzige Möglichkeit, wie Japan diese großen Energiemengen, die diese Volkswirtschaft braucht, einigermaßen bei Erhalt der Umwelt produzieren zu können, war für Japan die Kernenergie. Japan ist eines der wenigen Länder, die es geschafft hat, mit so einer Ökonomie zum Beispiel ihren Ölverbrauch über die Jahre eher zu reduzieren, aber hat eben darüber einen sehr hohen Anteil von Kernenergie zur Stromerzeugung, weil es eben dann doch relativ wenig Platz braucht, um das zu machen.
Martin Walter, es ist einfach ein ökonomischer Sachzwang. Man hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als dort ein Atomkraftwerk anzustellen. Was sagen Sie da als Mediziner zu dieser Argumentation?
Ich kann einen Japaner zitieren, das ist der Botschafter von Japan in der Schweiz, der Professor Murata. Er hat auf einen einfachen Ende gebracht und gesagt, that is the sickness of Japan.
Also Krankheit von Japan.
Krankheit von Japan, also die totale Durchökonomisierung von einer Gesellschaft, die eben Folgen hat, die haben wir jetzt.
Stefan Robinson, Kernphysiker, hätten Sie an dieser Küste Atomkraftwerke aufgestellt?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sieht, Entscheide, die ja getroffen werden, entstehen ja immer zu einer Zeit und mit in einer gewissen Umgebung. Also das sieht man ja zum Beispiel auch, ich glaube, in der ganzen Geschichte der Entwicklung von der zivilen Atomenergie. Es ist ja am Anfang, hat es ja verschiedene Konzepte gehabt, die man hätte. Man hätte eigentlich statt dem Urankreislauf, hätte man auch einen Thoriumkreislauf können brauchen. Der Thoriumkreislauf hat durchaus seine Vorteile gegen den Urankreislauf gehabt, aber man hätte kein Plutonium für die Produktion von Waffen bekommen. Und darum ist am Schluss dann der Urankreislauf entstanden, als favorisiertes Modell. Und, ich glaube, das sind dann immer die Umstände, oder dass ein RBMK-Reaktor wie in Tschernobyl überhaupt gebaut worden ist, da ist eins von den wichtigen Argumenten gewesen, eben gerade, dass man keine Sicherheitshülle, kein Containment gehabt hat, dass man also nicht den Bedarf gehabt hat, grosse metallische Bausteile müssen zu bauen. Das ist in dieser Entscheidungskette dort durchaus als Vorteil angeschaut worden. Neben dem Umstand, dass man hat auch die Brennstäbe während dem Betrieb von dem Reaktor auswechseln.
Stefan Obitz, ich stelle Ihnen meine Frage nochmal. Finden Sie es vertretbar aus Sicht jetzt von der, als Kernphysiker, dass man in einem Gebiet, wo man weiss, es ist massiv Erdbeben gefördert, auch wenn es ökonomische Motive sind, solche Anlagen anstellen.
Schauen Sie, ich denke, natürlich sagt man immer, das sollte man doch nicht machen. Und dann nachher fängt man an, das sachlich, wissenschaftlich durchrechnen und dann kommt dann irgendwann mal zum Schluss, ja, wenn ich diese Szenarien anschaue, das ist wahrscheinlich doch machbar, wenn man halt einfach irgendwie extra Sicherheit einbauen. Und das hängt dann aber natürlich immer sehr stark ab von den Risikoszenarien, die sie anschauen. Und in meiner Lebenserfahrung sind ja Ingenieure, Wissenschaftler eher eine nüchterne Menschengattung. Und wenn man so Risikoszenarien entwickelt, braucht man ja irgendwann eine gewisse Vorstellungskraft, eine gewisse Fantasie. Und da hat man natürlich in einer Ingenieurumgebung natürlich schon die Tendenz, wo man sagt, also das ist so ein fantastisches Szenario, das kann gar nie stattfinden im Leben. Und dann sagt man, für diese Szenarien, die sind realistisch, da tun wir uns absichern, und die anderen, die sind einfach schlicht nicht, werden gar nie eintreten.
Also ich fasse zusammen, es sind eigentlich zwei Faktoren. Einerseits die ökonomischen Zwänge, wo Japan drin steckt. Wenn man wirtschaftlich wachsen will, braucht man Strom. Wie macht man das mit Atomkraftwerken? Und das andere ist, man hat halt einfach die Risiken unterschätzt. Man ist von Szenarien ausgegangen, wo halt nicht die letzten Risiken berücksichtigt haben.
Risiken unterschätzt. Es ist ja so, man hat vielleicht nicht die Kombination von allen Risiken, die auftreten können, richtig eingeschätzt. Weil es ist ja schon so, ich glaube keine, also man hat ja volles Bewusstsein über die Erdbebengefährdung. Das heißt, man hat die Kernreaktoren in Japan versucht so auszulegen, dass sie diesen Erdbeben standhalten. Und jetzt ist es natürlich so, zumindest das, was man jetzt sieht, erstmal durchs Erdbeben sind die Reaktoren nicht zerstört worden. Es gibt noch Reaktoren, die liegen sogar noch näher am Epizentrum. Und selbst dieses Jahrhundert- oder Jahrtausend-Erdbeben, das ist ja wirklich gewaltiges Erdbeben gewesen, hat diese Kernkraftwerke eigentlich nicht zerstört. Aber die Tsunamiwelle, also, und jetzt ist es natürlich die Kombination von Erdbeben, Tsunamiwelle, Nachbeben und so weiter, gibt jetzt eine Mischung, wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, das wird die große Lektion sein aus diesem Ding, dass man diese Kombination so unterschätzt hat.
Gut, also wir haben jetzt keinen Geolog da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Geolog jetzt nicht so überraschend wäre, dass wenn es unter dem Meeresboden ein Erdbeben gibt, halt dann auch noch so eine Tsunamiwelle gibt. Man weiß ja auch, wie Tsunami entstehen. Aber lassen wir das mal stehen. Manfred Thumann, gehen wir in die Schweiz. Von was für Erdbebenszenarien gehen denn Sie aus? Bei Ihren Kraftwerken?
Ja, da hat es eine ziemliche Entwicklung gegeben in der Schweiz, weil man hat, wie man die ersten Kernkraftwerke gebaut hat, dann hat man Erdbebenkarten gehabt von der Schweiz und man hat da in den letzten Jahren doch mehr und mehr gelernt, dass man Erdbeben generell unterschätzt. Die Stärke, die Häufigkeit. Also diese Erdbebenkarte, die hat sich verändert und ich glaube, wir haben dazu mit beigetragen, dass sich die verändert hat, weil wir haben in den letzten 10 Jahren massive Forschungsprogramme gemacht mit den besten Leuten auf der Welt, um solche Erdbeben einzuschätzen. Das Problem, was man hat, ist, welche Erdbeben können in der Schweiz vorkommen? Und wir haben heute ein Programm gemacht, wo die Auflage war, auch von unserem eidgenössischen nuklearen Sicherheitsinspektorat, Erdbeben zu berücksichtigen, die einmal in 10 Millionen Jahren vorkommen. Jetzt können Sie natürlich sagen, wie kann man das überhaupt machen? Das ist in der Tat, das ist wissenschaftlich eine Schwierigkeit, weil man also nur für einen beschränkten Zeitraum zurückgehen kann, welche Erdbeben vorgekommen sind. Aber man hat eben die weltbesten Wissenschaftler dazu eingeladen, in einem streng festgelegten Prozess einzuschätzen, was das sein könnte. Und da gehen dann natürlich geologische Kenntnisse ein, da gehen auch geschichtliche Kenntnisse ein. Also wir haben aus dem heraus jetzt neue Erdbebenprofile erstellt und die haben wir bezüglich der Sicherheitssysteme an den Kernkraftwerken auch umgesetzt.
Und das werden Stärke 7 etwa?
Das mit den Stärken ist immer so eine Geschichte. Die Stärke, die man angibt, das ist diese Richterskala, da kommen Sie immer darauf an, wie weit sind Sie jetzt weg?
Ja, nehmen wir mal an, Sie sind im Epizentrum, das Atomkraftwerk, es schüttelt Stärke 7, hebt's.
Die Gebäude werden, Sie müssen schauen, ein 7, welche Erdbewegungen macht das, welche Beschleunigungen passieren das? Mhm. Und alle Auslegungen, die man macht, sind auf Beschleunigungen. Ich kann Ihnen aber die Frage so beantworten. Wenn Sie ein Erdbeben in Basel von der Stärke 7 haben, dann würden Sie nicht in dem Kernkraftwerk Betznau Beschleunigungen überschreiten, für die Sicherheitsgebäude ausgelegt sind.
Und wenn das Epizentrum selber unter dem Atomkraftwerk Betznau ist?
Das ist jetzt genau die spannende Frage, deswegen diese Expertenbefragungen, weil Sie haben vorhin selbst gesagt, ja, das ist doch klar, dort wo Kontinentalplatten aufeinanderstoßen, gibt es große Erdbeben. Unter Betznau, da gibt es keine Kontinentalplatten, da gibt es auch keinen Graben. Also wie ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass nahe Erdbeben von einer kleineren Stärke, aber sehr nah, doch auch einen Schaden erzeugen gegenüber einem größeren Erdbeben weiter weg? Das haben wir genau in der Studie versucht zu erfassen und ist eingeflossen jetzt in die Erdbebenbewertung durch das ENSI.
Also Sie haben mir meine Frage nicht beantwortet, ob jetzt das Atomkraftwerk mit der Stärke 7 würde aushalten. Also ob das Atomkraftwerk Serbien mit der Stärke 7 aushalten würde, ja oder nein? Also was ist das mit dir?
Also eine Stärke 7 in Basel, ja.
Ja,
eine Stärke
und in 7, Betznau?
Nein.
Da gäbe es genau gleiche Katastrophe.
Ja, aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit von einem Erdbeben in Betznau mit der Stärke 7 unter dem Kernkraftwerk, ist, wenn man diese Expertenberichte anschaut, kleiner als einmal in 10 Millionen Jahren.
Mhm. 1356.
Habe ich jetzt beantwortet?
Ja, also, doch. Ich bin sehr interessiert.
Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit für das jetzige Erdbeben in Japan? Erstens und zweitens, die Japaner wissen ja, was ein Tsunami ist. Haben Sie das modelliert vorher? Wissen Sie, dass das modelliert wurde?
Herr Walter, das ist das, was wir uns auch fragen. Also, weil es ist ja klar, also wenn man ein Erdbeben im Meer hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tsunami kommt, da. Aber jetzt muss man nochmal fairerweise sagen, der letzte große Tsunami dieser Art war vor 100 Jahren. Und jetzt stellen Sie natürlich fest, jetzt müssen Sie natürlich schauen, es gibt ein Kernkraftwerk ein bisschen weiter nördlich, was noch näher dran ist. Das liegt aber ein bisschen in einer Bucht. Das hat dem Stand gehalten, den Tsunami. Das Kraftwerk, was jetzt in Trouble ist, das liegt parallel zur Küste, ziemlich flach. Und offensichtlich kommt dort die Welle ziemlich parallel und hat alles überspült.
Sie haben falsch an Ort gebaut worden.
Jetzt im Nachhinein ist man schlauer, oder man müsste sagen, ja, man muss die Schutzmaßnahmen gegen Tsunami, hätte man höher auslegen müssen.
Martin Walter, ich lese aus Ihrer Zwischenfrage doch auch ein bisschen raus, dass Sie nicht ganz so beruhigt sind jetzt betreffend Erdbeben und Atomkraftwerke in der Schweiz.
Nein. Ich habe das Szenario gehört, wenigstens von Mühleberg, mit der Flutung durch den Hohlensee, wenn dort der Damm bricht. Das ist ja nicht so total unwahrscheinlich. Und eben, wenn man mit diesen Wahrscheinlichkeiten auf 10 hoch 6 raufgehen, ist das wirklich so, dass man die Wahrscheinlichkeiten, wenn man jetzt solche Sachen modellieren würde, wo nicht nur ein Faktor etwas macht, sondern mehrere zusammentreffen, als man das noch laufen könnte, das ist eine Frage für mich. Und dann ist noch etwas anderes. Wir können doch nicht alles voraussehen, was kann koinzidenziell, also was kann zusammentreffen. Man sieht immer hinterdrein, was los ist. Jetzt wissen wir, wieso dass Japan ein Erdbeben mit einem Tsunami zusammen, die Kernkraftwerke, die Störung gebracht hat, von der Stärke 6. Wissen wir denn wirklich, ich bin nicht Physiker und ich bin nicht Geologe, aber wissen wir denn wirklich, was bei uns auf uns zukommt, oder tappen wir im Dunkeln?
Geben wir doch die Frage an dem Kernphysiker, Stefan Robinson. Die Szenarien, wie stark könnt ihr überhaupt Gefahren, die bestehen, das ist die Frage, so habe ich den Walter verstanden, eigentlich abbilden?
Also ich würde vielleicht mal zurückkehren, was ich vorher gesagt habe. Wenn Sie Risiken abschätzen, dann Sie Szenarien aufstellen. Und dann irgendwann sagt man, das Szenarium ist so fantastisch, das wird gar nie stattfinden. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich die Seite 12 in einer Zeitung lese, was so all die Geschehnisse sind in der Welt, da lese ich zum Teil Sachen, wo ich denke, das kann ja gar nie passieren. Und darum denke ich eben, es wird wahrscheinlich in der ganzen Planung, wo man will. Und also ich kenne Leute, ich kenne einige Leute, die eben in der Atomindustrie oder in der Endlagerindustrie arbeiten. Das sind alles Leute, die ich sage, die haben eine gute Arbeitsethik, die versuchen wirklich das Beste zu machen. Aber man merkt dann noch immer wieder, bei allen grossen Projekten, man kann so und so viel planen. Aber es gibt dann immer am Schluss irgendetwas, wo man dann doch noch überrascht wird.
Also das sogenannte berühmte Restrisiko, Manfred Thumann, muss man das als Betreiber von Kraftwerk einfach damit leben?
Es fällt einem schwer, das so zu sagen, aber es ist in der Tat die Diskussion, welches Restrisiko ist überschaubar, ist verstehbar, ist akzeptierbar. Also jetzt keiner will ein Restrisiko akzeptieren, es geht ja immer umgekehrt. Man schaut, welche Risiken hat man erkannt? Für diese Risiken versucht man, das größte Risiko einzuschließen, nimmt dann noch einen Sicherheitsabstand, versucht dann auch noch, ja, gibt es Sekundäreffekte, gibt es zweite Sachen, aber die Erfahrung lehrt einen, dass es einem nicht gelingt, alle Eventualfälle komplett abzubilden in einem Risikoszenario. Was aber die andere Seite ist, wenn man diese Sicherheit möchte, dass man dann fast nicht mehr in der Lage ist, etwas zu tun.
Also wenn man Risiken nicht eingehen würde, könnte man gar nicht mehr machen, würden Sie sagen?
Ja, da kommt man irgendwo hin. Und da ist natürlich jetzt die Grenze, die jeder hat, ganz verschieden. Und das macht natürlich einen großen Teil auch dann der Diskussion aus, weil das sehen Sie bei allen Sportarten, die betrieben werden, was für den einen brandgefährlich ist, ist für den anderen ein Riesen-Gaudi.
Ja gut, aber das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Da geht es um Atomkraft und da können hunderttausende Millionen von Menschen betroffen sein, wenn es fehlgeht. Der Sportler entscheidet sich selber für seinen Bungee-Jump oder was denn ist.
Ja, aber schauen Sie, von der Überlegung her, die einzelne Überlegung, wenn Sie Bungee-Jumper sind, dann müssen Sie ja auch überlegen, was ist mein Risiko. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ich wohne in der Nähe von einem Kernkraftwerk, dann überlegen Sie es auch. Also von der Seite, ich gebe schon zu, der eine fällt einen Entscheid für sich und das andere ist ein Entscheid, den man für die Gemeinschaft fällt. Also muss man auch vor der Gemeinschaft verantworten. Mhm. Den Unterschied sehe ich schon, aber ich will ja nur auf den Mechanismus hinweisen, dass man natürlich, wir gezwungen sind, immer eine Abwägung zu machen zwischen Risiko und Nutzen. Und das ist natürlich die schwierige Frage und da gibt es keine glatte Antwort. Sie sind bei jedem, was Sie an Verkehrsmitteln, die Sie benutzen, immer die typischen Beispiele oder was Sie sonst tun, haben Sie ein Risiko und wo Sie im Normalfall sagen, das kann ich eingehen, das ist verantwortbar und wo andere sagen, nein, das ist nicht verantwortbar.
Hat denn jetzt Manfred Thumann Ihre Einschätzung von dem Risiko, wo man eingehen und was es auch bedeutet, jetzt durch Japan sich verändert?
Natürlich. Seit Freitag gilt das nicht mehr, was am Donnerstag gegolten hat. Wir müssen aus dem dazulernen, das ist ganz klar. Es wäre völlig verkehrt, jetzt zu sagen, nee, das war jetzt eine Besonderheit oder so etwas. Wir müssen analysieren, was dort passiert ist, wo ein Fehler gelegen hat und wo Risikoeinschätzungen in Japan oder auch bei uns zu korrigieren sind.
Martin Walter, Mediziner.
Es sind aber zwei Sachen in Sinn. Das eine ist ein Prinzip in der Medizin. Man dort Strahlen anwenden, wenn man keine Alternative hat. Das heisst, ich tue nie mehr, wir haben schon darüber geredet vorher, ich tue nie mehr ein Röntgen machen von der Niere, wenn ich mit dem Ultraschall die genau gleiche Aussage habe, ob schon ich für einen Ultraschall Zeit muss aufwenden. Es braucht viel mehr Energie von mir. Ich muss, die Sprechstunde geht mir läuft mir aus dem Rahmen, wenn ich zwischen einen Patienten muss schallen. Aber das Prinzip ist, wenn man eine Alternative hat, dann braucht man die Strahlen nicht. in der Medizin. Und das kann man übertragen auf die ganze Diskussion. Die Frage ist, wie schnell können wir die Alternativen zur Verfügung stellen? Aber wir müssen doch. Es hat einer von den Berner Regierungsräten, Herr Bertschi, in den 90er Jahren gesagt, er hat langsam den Eindruck, das einzig sicher an der Atomenergie sei das Restrisiko. Das denke ich, das ist auf den Punkt gebracht.
Manfred Thumann, Sie lachen.
Ja, ist eine gute Pointe. Aber ich würde dem Herrn Walter durchaus zustimmen, weil auch aus unserer Sicht sich das ganz ähnlich darstellt. Die Frage ist nach den Alternativen. Gibt es Alternativen oder nicht? Und die Abwägung der Alternativen. Aber darum ist ja Japan tatsächlich ein gutes Land, das zu studieren, weil wir haben es am Anfang gehabt. Wie kriegt man für 129 Millionen Menschen Strom erzeugt, ohne in Smog zu ersticken? Und ohne auch eine Auslandsabhängigkeit zu haben, die es einem gar nicht erlaubt. Und das ist natürlich, jetzt kann man radikal werden und sagen, ja, die dürfen ihre Ökonomie so nicht entwickeln. Aber Vorsicht, der Wohlstand dieser Japaner, der liegt in dieser Wirtschaft, so wie sie sie haben. Und sie haben diese Alternative, Kernenergie, sicherlich gemacht unter Abwägung aller Vor- und Nachteile.
Ich möchte gerne auf den Punkt bei dem noch bleiben. Also, wie viel Risiko muss man halt einfach in Kauf nehmen, wenn man eine gewisse Technologie betreibt? Also, es gibt den berühmten Spruch von Friedrich Dürrmatt, die Geschichte ist erst dann zu Ende gedacht, wenn sie die schlimmstmögliche Wende genommen hat. Und dann kommt der Nachsatz, die schlimmstmöglichste Wende kann man gar nicht denken. Das heisst ja, bei so einer komplexen Technologie, und Japan ist jetzt wie Anschauungsunterricht, kann man vielleicht da gar nicht denken, was alles passieren könnte. Und Stefan Robinson, Kernphysiker, da stellt sich doch schon die Frage, dürfen wir Menschen die Technologie so überhaupt brauchen?
Schauen Sie, ich denke, das ist wirklich, die Frage ist ja am Schluss, fürs menschliche Leben und das menschliche Wirtschaften brauchen wir Energie. Und dann ist die Frage, wo man die Energie herbekommt. Und da kann man sagen, man ist fasziniert von Grossanlagen. Also wenn Sie nach Leibstadt gehen, das ist faszinierend. Da haben Sie eine kleine Fabrikhalle, die stellt Strom für eine Million Leute her. Ist natürlich andererseits ist natürlich dann vielleicht, also mal abgesehen vom GAU, nehmen wir an, Leibstadt würde morgen aus irgendeinem Grund ausfallen. Werden halt plötzlich einfach für eine Million Leute kein Strom. Das ist jetzt, sehen wir jetzt gerade in Japan, da sind 11 Reaktoren weggefallen. Man muss plötzlich anfangen, sich überlegen, den Strom rationalisieren. Das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also, eben so Grosstechnologien sind einerseits, haben sehr grosse Fähigkeiten, auf der anderen Seite sind sie natürlich auch das Klumpenrisiko. Die Frage ist dann natürlich, also kleine lokale Energiequellen, sind das eine Alternative? Am Schluss muss eine Gesellschaft eine Entscheidung treffen, was ist ihr eigener Mix? Und ich denke, man muss natürlich ganz klar sehen, heute haben wir 40% Strom von der Atomenergie. Also wir können
in der Schweiz.
Wir können nicht einfach sagen, morgen alles schliessen, sondern selbst wenn wir sagen, wir wollen aussteigen, müssen wir ein Szenario machen, wo wir über 10, 20 Jahre sagen, das ist der Weg, wo wir gehen und wir langsam können aussteigen. Von Tschernobyl muss ich aber natürlich auch sagen, wenn ich sehe, was die Auswirkungen ist natürlich von dem Unfall in Tschernobyl. Also ich muss einfach sagen, für die nächsten 300 bis 1000 Jahre sind natürlich in diesen kontaminierten Gebieten eigentlich nur ein sehr eingeschränktes, normales gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben möglich. Und das sind alles eben Aspekte, wo natürlich dann eine Gesellschaft einbeziehen muss in seinen
Diskurs.
Was
finden Sie persönlich, Stefan Robinson, ein Satz? Soll eine Gesellschaft, eine Weltgemeinschaft das Risiko tragen? Kann sie das tragen?
Also wenn ich schaue, die Auswirkung von Tschernobyl, dann denke ich, sollte man sich eigentlich auf andere Energiequellen fokussieren.
Da kommen wir sicher in der zweiten Stunde der Diskussion noch dazu. Das ist Doppelpunkt Forum zur Atomkatastrophe in Japan auf DRS1 und auf DRS4 News. Am Tisch der Mediziner Martin Walter, der Kernphysiker Stefan Robinson und der Manfred Thumann, CEO von der Axpo AG. Manfred Thumann, wir haben es in der ersten Stunde schon gehört, es hat Strahlungsbelastung für die Umgebung gegeben in Japan, weil man musste die Reaktoren, die Kernschmelze droht, entlasten. Jetzt aber ist heute bekannt worden, dass die Strahlung massiv zugenommen hat wegen etwas ganz anderem, nämlich in einem Reaktor, der eigentlich zu Wartungszwecken stillgelegt war, hat es nochmal einen Unfall gegeben. Was ist denn dort passiert?
Ja, so wie sich das von hier aus rekonstruieren lässt, muss es wohl so sein, dass man den Reaktor einen Brennelementwechsel gemacht hat und dass man dabei einen Teil von im Reaktor gewesenen, also gebrauchten Brennelementen in ein anderes Brennelementlager getan hat. Diese Brennelemente werden dort zwischengelagert unter Wasser und offensichtlich ist dieses Lager leck gewesen oder das Wasser ist da draus verschwunden. Man weiß nicht, ob es eine Leckage ist oder ob es verdampft ist. Und darüber ist dieses Brennelement, was auch eine hohe Nachzerfallswärme hat, hat wieder reagiert. Es hat eine kleine Explosion gegeben und man hat jetzt diese Brennelemente strahlen jetzt, da sie nicht durch Wasser abgedeckt sind, sehr, sehr stark. Zusätzlich geben diese Brennelemente auch noch Edelgase ab, radioaktive, die dann in die Atmosphäre gelangen und von dort auch weiterverteilt werden. Und das gibt jetzt einerseits örtlich eine hohe Konzentration, eine sehr hohe Strahlendosis und auf der anderen Seite auch insgesamt eine gewisse Belastung von der Umgebung, die nicht wo man keine Messwerte bislang bekommt oder auch nur richtig abschätzen kann.
Man misst die Strahlung, ja, wir haben es gehört, in Millisievert pro Stunde beispielsweise, also pro Zeiteinheit. Stefan Robinson, Kernphysiker. Man sieht ja die Strahlung nicht. Was ist eigentlich die Strahlung? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also man muss eigentlich unterscheiden, es gibt vier Arten von Strahlung, die relevant sind für Gesundheit. Das, was alle kennen tun, da, wo alle Leute auch irgendwie sagen, ein Gigerzähler, Strahlungsmesser, das ist sogenannte Gamma. Das ist wellenförmige Strahlung, die man zum Beispiel braucht, zum Beispiel für Röntgenbilder zu machen oder für andere technische Anwendungen. Also das ist eine Welle. Dann gibt es noch drei andere Strahlungsformen. Das sind Alphas, Betas und Neutronen. Betas, das sind eigentlich Elektronen, wo, wenn sie auf ein Molekül treffen, können interagieren mit der Elektronenwolke von so einem Molekül und dort anfangen Reaktionen machen, wo dann natürlich in dem Zellkern können natürlich dann anfangen Probleme auslösen.
Alphas. Also, dass die Zelle abstirbt oder
Es bricht, vielleicht Molekülverbindungen, das wird zu freien Radikal und kann dann plötzlich anfangen, irgendwelche Zellprozesse zu geben, die falsch richtig gehen. Dann gibt es die Alpha-Strahlung, das sind eigentlich Heliumkerne, das sind, die gehen nicht sehr weit. Also typischerweise, wenn Sie zum Beispiel einfach ein Hemd haben, würde die Alpha-Strahlung nie durchs Hemd durchgehen. Aber wenn Sie das jetzt im Körper aufnehmen, sei das über die Atmung oder über Essen, dann sind die kleinen Alpha-Kerne, die fliegen dann auf ein paar Zellen weit. Aber weil sie so massiv sind, können sie ganz schwere Schädigungen vom Zellkern machen. Und letztlich die Neutronenstrahlung ist, einfach Neutronen reagieren mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, aber wenn sie reagieren, reagieren sie mit dem Atomkern. Und das ist auch eine sehr fundamentale Veränderung von der Materie.
Reden wir jetzt über die Folgen für die Gesundheit der Menschen in dieser Region. Martin Walter, welche von dieser Strahlung, die jetzt Stefan Robinson skizziert hat, ist jetzt relevant, ist besonders gefährlich?
Die beiden Wege, wo Strahlung in einen Organismus hingebracht werden, sind einerseits die externe Gammastrahlung, die einfach von aussen auf den Körper durchgeht. Dann gibt es die Isotopen, die man inhalieren oder aufnehmen. Dann hat man das im Körper innen als Strahlungsquelle. Die strahlen von innen. Die beiden Mechanismen sind immer wieder gesagt worden von der Physiker, dass sie das Gleiche wie die natürliche Strahlung. Es ist ja so, dass die verschiedenen hunderten Isotopen, aber jedes einzelne seine eigene Pharmakologie im Körper drin hat. Ein Teil gehen dich noch, bleiben dort drin. Ein Teil wie das Cäsium sind im gesamten Organismus, werden aber von der Nieren ausgeschieden. Nach 3 Monaten ist das Zeug eliminiert, wenn man mit Neues zuführt. Und weiterer Teil sind die Alpha-Strahlung, die haben wir nicht so Angst. Die sind in der Regel gehen sie nur etwa 2 bis 3 Zellschichten weiter und machen einen Overkill. Die Zelle stirbt ab. Jetzt kommt aber das Problem von der Genetik. Einerseits können durch die DNA-Schäden, durch die Schäden von der Erbsubstanz später im Verlauf Krebs auftreten. Andererseits können über Veränderungen an der Erbsubstanz Schäden weitergegeben werden. Und mir ist eigentlich in der letzten Zeit immer eindrücklicher, sind nicht einmal unbedingt die Schäden, die Krebs machen, sondern die Schäden, die das Genom betreffen, die wir ja
als die genetischen Schäden.
Die genetischen Schäden, die wir als Erbgut, das ist unser wichtigstes Erbgut, das wir weitergeben zu unseren Kindern, dass wir dort geschädigt sehr gut weitergeben.
Gibt es denn da Anhaltspunkte jetzt im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in Tschernobyl, was da mit den Menschen passiert?
Ja, und zwar hat man in Israel ausgewanderte ukrainische Liquidatoren, sogenannte.
Also die,
die aufgeräumt haben. Die also nicht grosse Strahlendosen bekommen haben, die kleine Strahlendosen bekommen haben, mittlere Strahlendosen bekommen haben. Und hat geschaut, was passiert mit denen in ihrem Genom bei den Kindern. Man hat Kinder untersucht, die sie gezeugt haben, noch zu den Zeiten, wo sie in der Sowjetunion gelebt haben. Kinder untersucht, wo sie, also wo vor dem Unfall gezeugt worden sind, und die Kinder untersucht, die sie nachher gezeugt haben, nach dem Unfall. Und da hat man gesehen, dass im Mini-Satellitengenom riesige Unterschiede haben. Die vor dem Unfall gezeugten Kinder haben keine Veränderungen gehabt. Die nach dem Unfall, nach der Liquidationsarbeit gezeugten Kinder haben Mini-Satellitengenom Veränderungen gehabt, also deutliche Erbschäden.
Jetzt,
da hat man verglichen, man hat die gleiche Population zur Verfügung genommen in Japan. Da hat man verglichen mit den Bombenopfern und hat dort
also das wäre noch dabei, der Bombe 1945 ja. Auf Nagasaki und
also Hiroshima. Das ist etwas anderes biologisch, was in Hiroshima passiert ist und was in Tschernobyl passiert ist.
Jetzt können sich denn jetzt die Menschen, die in dieser Gegend wohnen, zum Teil ist ja, soll jetzt ja auch Tokio bereits in Mitleidenschaft gezogen worden sein durch eine Wolke, die dort hinzieht. Können sich die schützen?
Die können sich schützen, indem sie sich an Vorschriften halten. In der Sowjetunion war es so, dass in der Umgebung des Reaktors, wir haben dort mit dem Schweizerischen Katastrophenhilfskorps Messungen gemacht bei der Population und haben gesehen, dass Kinder, die in der Schule Ernährungsberatung hatten, dass die praktisch keine Strahlenintus hatten.
Also was heisst das? Was sollten jetzt die essen? Also man hat ja Jodtabletten zum Beispiel verteilt.
Jod nützt nur etwas gegen Schilddrüsenkarzinom.
Also das heisst, dass so ein radioaktives Staubteil in die Schilddrüse sitzen würde und dort
das sind Aerosol, das ist ja ein molekulares Jod, das reingeht. Und die haben eben in den ersten Tagen haben sie eben keine Jodprophylaxe in der Sowjetunion. Und das war einer der ersten grossen Strahlenschäden, dass man gesehen hat, dass es praktisch keine Schilddrüsenkarzinom gibt bei Kindern. Also keine Schilddrüsenkrebs gibt bei Kindern. Eins oder zwei pro Jahr in der ganzen Ukraine mit 50 Millionen Einwohnern. Und nach dem Unfall hat man eine Epidemie gehabt. Da sind plötzlich Schilddrüsenkrebs nach gewissen Jahren, 4, 5 Jahren gekommen und man musste Kinder operieren. Was man überhaupt nicht kennt. Wir haben keine Schilddrüsenkrebs in der Schweiz.
Aber das könnte man jetzt verhindern, indem man Jod würde.
Das könnte man verhindern, indem man Jod gibt. Aber das ist der einzige Krebs, den man verhindern kann.
Und sonst, Sie haben gesagt, man kann sich schützen?
Indem man Nahrungsmittel misst. Das sind Organisationen in der Sowjetunion, die gut aufgezogen wurden. Man hat geschaut, wie viel ist das, was die bringen. Die Leute haben dort in die Sanitätsstationen ihre Herdöpfe und ihre Rüebli und was auch immer war, haben sie gebracht und sind gemessen worden. Und sie sind als unbedenklich oder als bedenklich deklariert worden. Und die Mütter haben natürlich den Kindern nicht die bedenklichen Rüebli gekocht.
Oder? Und sonst isst man je nachdem Pilz oder Herdöpfel oder weiss ich was, wo halt eben strahlt und wo nachher möglicherweise im Körper drin bleibt.
Wo im Körper bleibt und zum Krebs führt.
Vielleicht noch, das sind die langfristigeren Folgen, noch ein Wort, wenn jemand wirklich verstrahlt ist, die sogenannte Strahlenkrankheit, kann man das behandeln? Also Durchfall, Haarausfall etc., wo Sie in der ersten Stunde
kurz skizziert haben. Das kann man behandeln, supportiv. Man kann natürlich mit Intensivmedizin, wenn man dann genug Plätze hat, kann man eine Durchfallerkrankung behandeln. Man kann Blutersatz geben, bis zu einem gewissen Strahlungsgrad. Darüber hinaus nützt alles nicht mehr. Und in Tschernobyl sind ja 13 Leute transplantiert worden, mit Knochenmarktransplantationen von Familienmitgliedern. Und von diesen 13 sind haben zwei von diesen Transplantierten überlebt, die anderen nicht. Dort hat es ein grosses Problem. Das sind erstens mal, man braucht eine riesige Logistik für eine Nachwuchstransplantation. Ein zweites Problem ist, dass man nicht abschätzen kann, was die eigentlich für Dosen bekommen haben. Jetzt die beiden, die überlebt haben, die waren nicht bei 10 Sievert, die waren irgendwann bis 7, bis 8 Sievert. Und die haben vielleicht trotz der Transplantation überlebt. Die Transplantation ist heavy. Da tut man die ganze Immunkompetenz von dem, der es bekommt, tut man zerstören und gibt ihm nachher eine neue Immunkompetenz. Und die neue Immunkompetenz kann sich gegen den Empfänger vom Knochenmark wehren.
Ist also sehr riskant. Stefan Robinson, auch Sie befassen sich ja mit den Folgen von Tschernobyl. Wenn Sie jetzt das mit Japan vergleichen, wird dort genug gemacht, um auch die Gesundheit der Leute zu schützen? Also Jodtabletten, ein Sicherheitsradius, die Ernährung testen auf Radioaktivität. Das sind so Massnahmen, die wir jetzt vom Herrn Walter gehört haben.
Also Sie reden jetzt von Tschernobyl?
Nein, von Japan.
Von Japan.
Sie haben mich noch versprochen. Ja.
Ja gut, das ist für mich schwierig abzuschätzen, weil man natürlich Informationen nur braucht, stückweise. Also, man wissen ja nicht alles, was entschieden wird. Wie gesagt worden ist, ich glaube, ganz eine kritische Komponente ist natürlich das Jod. Zum Beispiel es ist auch je nach Land oder je nach Boden, wo man vorhanden ist, hat man sowieso genug Jod in den Schilddrüse oder man hat einen Mangel. Das ist vor allem eben in Tschernobyl ein grosses Problem gewesen. Ich denke, ein anderer Punkt ist, wie der Herr Walter gesagt hat, was sehr wichtig ist, die äußere externe Bestrahlung, die ist eigentlich weniger kritisch verglichen mit der Aufnahme von radioaktiven Teilen. Und das ist natürlich das, was natürlich sehr wichtig ist. Und darum ist die Empfehlung, dass man Lüftungssysteme abstellen, dass man die Fenster nicht aufmachen und so weiter, sind mal ganz wichtige. Dann natürlich, wenn jemand rausgeht, man muss ja posten und so weiter, dann ist natürlich wichtig, dass man sich nachher die Hände waschen, dass man nicht mit ungewaschenen Fingern ins Maul reingeht. Und das sind natürlich schon mal ganz grundsätzliche Verhaltensmaßnahmen. Ob das kommuniziert wird gegenüber der Bevölkerung, das weiss ich nicht.
Also man hat den Eindruck, wenn man die Nachrichten verfolgt, dass das schon kommuniziert wird. Martin Walter, Mediziner, wenn Sie jetzt führen schauen, was kommt da noch auf uns zu? Wenn Sie sind ja vorher jetzt die gesundheitlichen Folgen skizziert.
Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie viel es jetzt freigesetzt wird und wie die Verbreitung ist. Wenn die Verbreitung grossflächig ist, haben wir unter Umständen ein Riesenproblem. Wenn es im Containment drin bleibt, jetzt der Grossteil, haben wir kleinere Probleme, aber doch noch. Aber für die Bevölkerung, die jetzt betroffen ist, gibt es einfach je nach Dosis, die sie aufgenommen haben, mehr Krebsfälle, als sie gehabt hätten, wenn sie nicht exponiert gewesen wären.
Im Zusammenhang mit Tschernobyl hat man von etwa 4'000 Toten geredet, hat die IAEA-Studie gesagt. Mit wem rechnen Sie jetzt, oder können Sie noch gar nichts sagen, im Zusammenhang jetzt mit diesen Zwischenfällen in Japan?
Das kann man nicht sagen. Also das wäre schlicht Spekulation. Und die 4'000 von Tschernobyl, das ist wahrscheinlich nicht geworden. Das sind viel mehr gewesen. Mhm. Nur man hat die ganzen Liquidatoren als Kohorten nicht verfolgt. Mhm. Also man weiss nicht, was mit diesen Leuten passiert ist. Die Lebenserwartung soll um die 53 Jahre sein dort.
Mhm. Gut, lassen wir das einmal so stehen. Es war hier eine grosse Kontroverse. Ja, Stefan Robinson?
Ja. Ich denke, man sollte ja nicht nur die individuellen Gesundheitsaspekte anschauen, sondern auch, was bedeutet es für ein Gebiet. Und wir arbeiten ja seit 15 Jahren in der Gegend von Tschernobyl. Ich glaube, was ja wichtig ist bei Tschernobyl, das ist doch ein Gebiet, das am Schluss kontaminiert worden ist von 40'000 Quadratkilometern, also eine Grössenordnung von der Schweiz. Und betroffen sind ungefähr 5 Millionen Leute. Und die können sich ja nicht einfach umsiedeln. Sie können nicht 5 Millionen Leute umsiedeln. Es sind etwa gut 200'000 umgesiedelt worden. Und neben den Gesundheitsproblemen gibt es natürlich noch ganz viele andere Aspekte. Also wir sehen zum Beispiel, und das hat auch der WHO-Bericht beim 20-Jahr Tschernobyl festgehalten, dass es auch ganz starke psychosomatische Auswirkungen hat, wie Depressionen, posttraumatische Störungen. Und man sieht also zunehmend, dass es wirklich einen Zusammenhang hat mit dem. Dann das andere ist auch, was hast du noch für eine wirtschaftliche Zukunft in so einer Gegend? Und wenn Sie jetzt in diesen Gegenden sind, wo nahe sind im Reaktor, ich finde, der weißrussische Staat ist ein Staat, der eigentlich wirklich versucht, seine Kleinstädte gut zu bedienen. Im Allgemeinen sind so weißrussische Kleinstädte sind sehr schön, sie haben Infrastruktur und so weiter. Aber in der Tschernobyl-Zone, entweder haben sie eine Staatsanstellung, also sie arbeiten auf der Verwaltung, das sind dann irgendwie ein paar Dutzend Stellen, und alle anderen können eigentlich nur in der Landwirtschaft tätig sein. Und die Produkte, die haben einfach schlicht keinen Markt. Und das ist eine relativ grosse Depression, Alkoholismus und so weiter und eine sehr negative Spirale, die einfach die Gesellschaft dort runterzieht.
Also das sind gar keine schönen Aussichten, wenn man jetzt mit Tschernobyl vergleicht, was da allenfalls in Japan dann erfolgen könnte sein. Manfred Thumann, wir nähern uns langsam am Ende unserer Sendung. Die Welt, ist sie eine andere seit dem letzten Wochenende? Ist das so ein Einschnitt so ähnlich, wie vielleicht der 11. September einer war?
Es wird noch ein bisschen vom weiteren Verlauf abhängen. Wir müssen einfach nochmal sagen, dass was wir jetzt alles diskutiert haben, das ist noch nicht so in Japan. Es gibt noch nicht diese Verstrahlungen, diese Kontaminationen. Der große Kampf ist genau das zu vermeiden. Wenn das eintreten sollte, dann ist es sicherlich so. Dann ist es sicherlich so, weil dann die Welt mit der Frage konfrontiert ist, wie kann sie ihren Energiekonsum in der Zukunft für 9 Milliarden Menschen, mit was können sie den machen, ohne dann auch noch Umweltschäden zu erzeugen. Das wird die Diskussion um die Möglichkeiten massiv verändern.
Martin Walter, wie tief ist der Einschnitt, den wir jetzt erlebt haben?
Für mich ist er tief. Und ich glaube jetzt für uns, wenn ich also umhöre, wird es kein neues Atomkraftwerk mehr geben in der Schweiz. Ich glaube, die Leute wollen das nicht mehr. Mhm. Es hat einen massiven Umschwung gegeben im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Schlüsslingen. Das ist 5 Kilometer vom Reaktor von Gösgen weg. Da sitzen sie jetzt in der Beiz und fluchen. Alle die, die dafür waren, die sie Geld bekommen haben von Gösgen, 50'000 Franken pro Jahr für einen Friedhofverschönerungsverein unter anderem, sagen, aber unsere Liegenschaften sind nicht mehr wert. Wir wollen das nicht mehr. Also, ich glaube, dort kommt etwas auf uns zu.
Also, Sie haben das Gefühl, die Atomdebatte wird doch beeinflusst. Manfred Thumann, haben Sie diesen Eindruck auch? Es ist ja so, dass es in der Schweiz im Moment 5 Atomkraftwerke gibt. Es gibt Gesuche, möglicherweise ein neues zu bauen. 3 Gesuche sind eingereicht. Das ist im Moment jetzt als kurzfristige Massnahme von unserer Energieministerin, die Doris Leuthard, einmal gestoppt, sistiert worden. Wird die Debatte um die Schweizer Atomkraftwerke jetzt, wie der Herr Walter sagt, nachhaltig prägt durch das, was passiert ist in Japan? Oder kann man das auch noch nicht sagen?
Also ich würde immer sagen, also in so einer Situation, in so einem komplexen Vorgang, der auch noch nicht abgeschlossen ist und wo man die Ursachen nicht kennt und wo man nicht weiß, wieso und warum und wo man nicht weiß, was es für die Schweiz bedeutet. Ich glaube, man muss sich Zeit nehmen, sich Zeit geben, darüber, ich sag mal, mit weniger stark emotional berührt, als wie man jetzt und heute in dieser Situation sein muss, da wieder mit etwas kühlerem Kopf nachzudenken. Das wird einen Einfluss haben auf die Diskussion, aber es ist eben genau die Frage, welchen es haben wird, was man dort an Fakten haben wird. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir uns alle geben, der Situation dann gerecht zu werden.
Sie haben es angesprochen, Manfred Thum, oder? Es ist oft so eine verhärtete Diskussion um die Atomkraftwerke gewesen. Ich frage mal den Stefan Robinson, Kernphysiker, wäre es möglich, dass man durch das, was jetzt passiert ist, auch zu einer unideologischeren, sachlicheren Diskussion über die Zukunft der Schweizer Energieversorgung würde kommen?
Hoi, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich weiss nicht, ob es am Schluss wäre. Ich denke, das ist wirklich die drohende Katastrophe, ist, glaube ich, ein tiefer Einschnitt, wo irgendwie alle Streit haben, sagen, jetzt müssen wir vielleicht mal einfach mal ein bisschen ruhiger werden und das wieder in Ruhe anschauen. Wohin das dann gehen wird in den nächsten paar Jahren, ist, weiss ich nicht. Ich glaube, was wichtig ist, in meiner Ansicht nach, ist, ich glaube, wir haben verschiedene Optionen, die heute offen sind. Aber wir haben auch Zeit, die nicht endlich ist, sich für eine Option zu entscheiden. Und was immer wir für eine Option wählen in den nächsten 2-3 Jahren, die müssen wir relativ konsequent durchziehen.
Stefan Robinson, zum Schluss, was ist für Sie das Wichtigste? Was muss jetzt passieren?
Ich denke, also auf die Schweiz bezogen, dass man wirklich einfach in Ruhe wieder diskutieren tut. Was sind die Vorteile und was sind die Risiken von der Atomenergie? Und sind wir als Gesellschaft, was sind für Risiken sind wir als Gesellschaft bereit einzugehen?
Diskussion mal laufen, Martin Walter. Was darf sicher nicht passieren jetzt?
Es darf keine Freisetzung geben in Japan.
Das ist das Wichtigste, was passiert. Und Manfred Thumann, was ist für Sie so die wichtigste Lehre bis jetzt aus dem Schrecklichen, was da passiert?
Wir müssen nur stärker darüber nachdenken, welche Koppelung von Ereignissen eintreten kann. Man sagt immer so, ein Unglück kommt selten alleine. Es ist tatsächlich so, dass die Koppelung dieser Ereignisse ein Grund ist für diese massive Katastrophe.
Die Risikoabwägung ist zentral. Bei diesen Vorgängen in Japan, die uns alle hier betroffen machen, was ich gespürt habe am Abend, wie man immer auch über Atomkraft denkt, die Vorgänge lassen gar niemand kühl. Man muss sich halt in Zukunft grundsätzliche Fragen stellen zu unserem Umgang mit der Energie. DRS 1 und DRS 4 News behalten die Situation im Krisengebiet selbstverständlich im Auge und berichtet laufend. Ich verabschiede mich von meinen drei Gästen, einem Mediziner, einem Martin Walter, einem Kernphysiker Stefan Robinson und dem AXPO-CEO Manfred Thumann. Das ist das Doppelpunkt Forum zu Japan. Danke vielmals, dass Sie da waren. Schönen Abend.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.